Ganz herzlich willkommen und guten Morgen. Danke dir, Freddy, für die Einleitung. Aber euch Musikanten auch vielen herzlichen Dank. Wir machen weiter heute mit unseren Schritten durch die Bibel. Und wie der Freddy schon angetönt hat, es wird noch einige Zeit dauern, so der Herr verzieht und wir nicht entrückt werden, geht es schon noch einige Zeit. Über meine Pension hinaus wahrscheinlich. Aber es ist immer noch ein guter Satz dann zum auch weiter hier oben stehen zu dürfen, ab und an eine Predigt zu halten, oder nicht? Wunderbar, okay. Das Ziel des Lebens. Warum bin ich eigentlich hier? Warum lebe ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? All das sind doch Fragen, die uns Menschen, die mich immer wieder bewegen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mich bewegen diese Fragen immer wieder. Wir haben den letzten Bibelabschnitt, oder? Das gehört ja zusammen. 1. Korinther 11 sind wir dabei. Wir haben uns letztes Mal miteinander angeschaut, Kapitel 11, Vers 1 bis 16. Und heute sind wir dabei mit Vers 17 bis und mit Vers 34. Und dieser Bibelabschnitt gehört eigentlich zusammen. Aber weswegen gehört das zusammen? Wir haben damals festgestellt, am Ende der letzten Predigt haben wir festgestellt, dass wir Ja sagen dürfen zu dem, wie Gott uns geschaffen hat. Dass wir Ja sagen dürfen, wenn Gott mich geschaffen hat als Mann, ein Ja dazu haben, zum Verantwortungsbereich, Aufgaben, dass ich aber auch Ja sagen darf, wenn Gott mich geschaffen hat als Frau und auch hier ein Ja haben darf in meinem Aufgabenbereich, Verantwortungsbereichen, die Gott mir zugestellt hat. Wir haben gesagt, dass leider die Korinther, sowohl Männer und Frauen, keine klare Positionen mehr einnahmen. Die Männer, die wollten sich nicht entscheiden. Die Männer hatten kein klares biblisches Fundament mehr. Sie drückten sich vor Verantwortung und hatten keine klare Meinung. Und die Frauen, im Gegensatz, sie wollten ihren Zivilstand verneinen. Auch sie legten ihren Verantwortungs- und Aufgabenbereich legten sie ab und nahmen ihn nicht mehr wahr. Gott will aber, und so hat uns auch Gott geschaffen, Gott hat uns geschaffen entweder als Männer oder als Frauen. Und Gott hat gesagt, als er Mann und Frau schuf, können wir nachlesen in 1. Mose Kapitel 1, Vers 31, nachdem Gott Mann und Frau geschaffen hat, da sagt er, und siehe, es war alles sehr gut. Leider hat die Sünde all das zerstört und kaputt gemacht. Leider ist der Mensch nicht mehr so, wie er sein sollte. Auch die Beziehungen untereinander, sie klappen nicht mehr. Der Mensch ist auf der Suche nach dem Sinn und dem Ziel des Lebens. Und aufgrund dessen kommt nun der Apostel Paulus und er hat die Korinther, also die Gläubigen in Korinth, aufgefordert, klare Positionen zu beziehen. Sich zu entscheiden, ja, ich will, oder ich will nicht. Ja zu sagen zu dem, wie Gott sie geschaffen hat, entweder als Mann oder als Frau. Ja zu sagen zu den Verantwortungsbereichen, Aufgabenbereichen und so weiter. Ja zu sagen auch zu dem Geschlecht, den Gott geschenkt hat. Ja zu sagen zu dem, wie Gott uns schuf. Mit diesem Vorwissen kommen wir nun zu unserem heutigen Abschnitt. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, bitte schlagt auf 1. Korinther 11 ab Vers 17. 1. Korinther 11 ab Vers 17. Und dort geht es ja unter anderem auch um das Abendmahl. Und wir wollen uns fragen, ja, was hat das Abendmahl mit dem zu tun, dass ich Ja sage zu dem, wie Gott mich geschaffen hat? Wir wollen miteinander im Lauf dieser Predigt auf das zu sprechen kommen. Und ich möchte lesen aus 1. Korinther 11, ab Vers 17 bis am Schluss. Und ich lese es nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Das sagt der Apostel Paulus im Zusammenhang, also er schreibt hier an die Gemeinde in Korinth und er sagt, im Zusammenhang mit den folgenden Anweisungen kann ich euch nicht loben, denn ihr kommt nicht zu eurem Nutzen, sondern zum Schaden zusammen. Zuerst höre ich, dass es Spaltungen in eure Gemeindeversammlungen gibt. Und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen ja Parteiungen unter euch sein, damit sichtbar wird, wer von euch sich im Glauben bewährt. Wenn ihr nun auch am gleichen Ort zusammenkommt, so ist es doch nicht mehr wegen dem Mahl des Herrn, das ihr esst. Denn bevor alle da sind, isst jeder schon sein Mitgebrachtes auf, sodass wer später kommt, noch hungrig ist und andere schon betrunken sind. Habt ihr denn keine Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und wollt die beschämen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch etwa loben? In diesem Punkt sicher nicht. Denn ich habe es von dem Herrn überliefert bekommen, was ich euch auch weitergegeben habe, nämlich in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, da nahm der Herr Jesus das Brot, dankte Gott, brach es und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut dies zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der durch mein Blut begründet wird. So oft ihr daraus trinkt, tut ihr es zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer darum in unwürdiger Weise vom Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Jeder prüfe sich also selbst, bevor er vom Brot isst und aus dem Kelch trinkt. Denn wer isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es um den Leib des Herrn geht, isst und trinkt sich zum Gericht. Aber aus diesem Grunde sind ja so viele von euch schwach und krank, und nicht wenige sind schon gestorben. Doch wenn wir mit uns selbst ins Gericht gingen, würden wir nicht gerichtet. Aber selbst wenn wir jetzt vom Herrn gerichtet werden, dann ist das eine Zurechtweisung für uns, damit wir nicht zusammen mit der Welt verurteilt werden. Wenn ihr also zum Essen zusammenkommt, liebe Geschwister, dann wartet aufeinander. Wer Hunger hat, der soll zu Hause etwas essen, sonst wird euch die Zusammenkunft zum Strafgericht. Alles andere werde ich anordnen, wenn ich komme. Der Mensch ohne Gott, der Mensch ohne ein klares Fundament, der Mensch ohne die Bibel, der verfehlt schlussendlich sein Ziel. Ein Mensch ohne klares Fundament, ob er es will oder nicht, der wird zunehmend orientierungslos. Er verliert mit der Zeit seine Hoffnung. Er verliert seinen Halt, er wird haltlos. Und schlussendlich, was wir auch in unserer Zeit sehen, er wird hemmungslos. Paulus, er schreibt an die Korinther, genau das war der Punkt, den die Korinther aus den Augen verloren hatten. Sie hatten das Fundament aus den Augen verloren. Sie hatten das Ziel aus den Augen verloren. Oder mit anderen Worten, sie hatten Jesus aus dem Blickwinkel verloren. Sie haben Jesus aus ihren Augen verloren und deswegen waren sie orientierungslos, hoffnungslos, haltlos und schlussendlich selbst beim Abendmahl hemmungslos, dass sie sogar beim Abendmahl so viel getrunken haben, dass sie besoffen waren. Ich sag's mal mit diesen Worten. Was für eine Tragik. Und deswegen sagt Paulus in 1. Korinther 11 ab Vers 17, ich lese es jetzt nach der Schlachterübersetzung, sagt er, das aber kann ich, da ich am Anordnen bin, nicht loben, dass eure Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter werden. Denn erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt. Und zum Teil glaube ich es, denn es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden unter euch. Die Gemeinde Jesu in Korinth war nicht mehr auf Jesus ausgerichtet. Und wenn man Jesus aus den Augen verliert, dann werden die Gottesdienste nicht besser. Sie werden zunehmend schlechter. Und man muss alles ausfüllen in den Gottesdiensten, weil man Jesus aus den Augen verloren hat. In einem Gottesdienst geht es schlussendlich einzig um eines. Es geht um Jesus Christus. Es geht um Gott. Es geht um den Dienst am lebendigen Gott. Um ihn zu ehren, ihn zu loben und aus seinem Wort zu empfangen, was wir brauchen für unser tägliches geistliches Leben. Die Gemeinde in Korinth hatte Jesus aus den Augen verloren. Und weil sie Jesus aus den Augen verloren hatten, gab es immer mehr Spannungen und Spaltungen. Die Gemeinde Jesu in Korinth hatte den Maßstab nicht mehr, nämlich das Wort Gottes. Und wenn Menschen den Maßstab des Wortes Gottes zur Seite legen, sich nicht mehr orientieren am Wort Gottes, nicht mehr täglich sagen, Herr Jesus, was sagt dein Wort? Ich möchte mich entsprechend deinem Wort verhalten, entsprechend deinem Wort leben. Dann lebt man so, wie man in Korinth gelebt hat, nämlich egoistisch und nur noch auf den eigenen Vorteil bedacht. Und es ist tragisch, wenn man hört, wie selbst große Gottesmänner, die große Arbeiten aufgebaut haben, plötzlich falsche Wege gehen. Weswegen? Sie haben Jesus aus den Augen verloren. Und genau das war das Problem in Korinth. In Korinth gab es große Unterschiede. Da gab es reiche Leute, da gab es arme Leute. Das Gefälle in Korinth zwischen ganz reich und ganz arm war riesig. Es gab sehr viele Sklaven, demgegenüber einige reiche Leute. Und gerade diese reichen Leute stellten ihren Reichtum ohne Scham zur Schau. Ja, selbst bei den Gastmählern in der Gemeinde protzten sie mit ihrem Reichtum, mit ihrem Essen und mit ihrem Konsum des Weins. Paulus sagt, deswegen kann ich euch nicht loben. Machen wir ganz kurz einen kulturellen Einblick in die Situation in Korinth. Auch in Bezug des Essens, in Bezug der Gastfreundschaft, in Bezug des Zusammenseins in der damaligen Zeit in Korinth. In der griechisch-römischen Kultur waren Gastmähle nichts Außergewöhnliches. Da gab es einen speziellen Raum mit insgesamt 9 Plätzen, Liegeplätzen, wo man um einen Tisch gelegen ist. Und von dort hat man miteinander gespeist. Aber dann gab es noch einen etwas abseits gelegenen Raum und dort kamen dann die Gäste hinein, die nicht so bedeutungsvoll waren. Also der Gastgeber, er platzierte die Freunde, die ihm am liebsten waren, um ihn herum. Und die untere Schicht, ein wenig abseits. Und interessanterweise, an dem Platz, wo der Gastgeber lag und zu Tische aß, da wurden die besten Speisen geliefert, der beste Wein und für die anderen den minderwertigen Wein und die schlechteren Speisen. Das war damals Gang und Gäbe. Das können Sie nachlesen, zum Beispiel bei Plinius dem Jüngeren, und er schreibt Folgendes. Ich zitiere aus Plinius dem Jüngeren. Sich und einigen wenigen setzte er allerhand Delikatessen vor, den übrigen billiges Zeug, und in kleinen Portionen. Auch den Wein hat er in kleinen Fläschchen in 3 Sorten aufgetragen. Nicht, damit man ihn nicht ablehnen könnte. Nein, eine für sich und uns, eine andere für die geringeren Freunde. Er machte nämlich Rangunterschiede bei seinen Freundschaften und eine 3. Flasche für seine und unsere Freigelassenen. Die ehemaligen Sklaven. Das heißt, ganz klare Rangunterschiede beim Essen, beim Trinken und so weiter. Und bei solchen Anlässen wurde oft auch über den Durst getrunken. Denn am Anfang eines solchen Gastmahles wählte man einen sogenannten Festkönig. Und dieser Festkönig bestimmte zu Anfang des Gastmahles, wie viele Becher Wein ein jeder der Anwesenden zu trinken hatte. Je nachdem, wie standfest der Festkönig war, musste etwas mehr getrunken werden oder etwas weniger. Warum sage ich das alles? Hier in der griechisch-römischen Kultur wurde anscheinend ganz bewusst Unterschiede gemacht. Unterschiede zwischen reich und arm, Unterschiede zwischen frei und Sklave, Unterschiede auch in den sozialen Schichten und Gesellschaften. Und es war üblich damals, dass man die Grenzen überschritt, dass man eines zu viel über den Durst trank, ja sogar so viel und auch aß, dass man teilweise rausging, um zu erbrechen, wieder reinkam, um noch mehr reinzustopfen. Dieses Denken hat leider auch die Gemeinde in Korinth geprägt. Es ist immer so, das Umfeld prägt immer auch die Menschen der Gemeinde Jesu. Und so waren die Gemeinde in Korinth, sie war geprägt von ihrem Umfeld, wo sie drin wohnten. Und nun kommt der Apostel Paulus und sagt, dass eben gerade das nicht sein soll. Es ist unmöglich, dass man das tut. Sind wir nicht Kinder des einen lebendigen Gottes, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben? Und deswegen sagt Paulus in 1. Korinther 11, ab Vers 20, wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Also das heißt, sie kamen zusammen und sie sagten ihr, wir feiern das Abendmahl, aber es war schlussendlich eine griechisch-römische Orgie und nichts anderes. Aus dem Abendmahl war ein Gelage geworden, nach Art der Korinther. Paulus muss sie zurechtweisen und ermahnen. Und deswegen, Vers 22, sagt er, ja, was soll ich sagen? Soll ich euch dafür etwa loben? Nein, dafür lobe ich euch nicht. Sie haben die Korinther, ohne dass sie es gemerkt haben, haben sie das Allerheiligste der Kultur der damaligen Zeit gleichgesetzt und aus dem Allerheiligsten ein Gelage gemacht, eine Völlerei, ein Besäufnis. Sie haben das Allerheiligste in das Gegenteil pervertiert. Selbst beim Abendmahl, innerhalb der Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu, da gibt es doch nicht reich und arm. Da gibt es nicht verschiedene soziale Schichten vor Jesus. Da sind wir doch alle gleich. Aber in der Gemeinde in Korinth, da wurden Unterschiede gemacht. Ja, du kannst da sitzen. Ich mit meinen Freunden, die Gemeindeleitung, wir sitzen da. Ich habe dich zwar gerne, aber ich bin lieber mit denen zusammen. Einige wurden bevorzugt behandelt, der andere links liegen gelassen. Das Essen und Trinken stand im Vordergrund. So weit, dass man betrunken war. Was zeigt uns das alles? Diese Gemeinde in Korinth hatte Jesus aus den Augen verloren. Diese Gemeinde Korinth ist am Ziel vorbeigeschossen. Sie hatte nicht nur das Problem, dass die Männer nicht mehr Männer waren und die Frauen nicht mehr Frauen, sondern sie hatten auch das Problem, dass sie lebten nach Art der Korinther. Und selbst innerhalb der Gemeinde Jesu und selbst bei einem Heiligsten, nämlich beim Abendmahl. Das Abendmahl, ist es nicht ein Erinnertwerden an das, was Jesus getan hat? Ist das Abendmahl nicht das, dass sich in Erinnerung rufen, was es gekostet hat, Jesus am Kreuz, dass er gekommen ist, um für uns Sünder, der ewige Gott wird Mensch und er stirbt am Kreuz von Golgatha für unsere Schuld, für dein und meine. Ist das Abendmahl nicht ein Erinnertwerden, dass der lebendige Gott in Jesus Christus gekommen ist, um dem Teufel am Kreuz von Golgatha den Kopf zu zertreten? Ist das Abendmahl nicht ein Erinnertwerden an das, dass Jesus uns Sünder, nämlich dich und mich, von dem lebendigen Gott ein für allemal gerechtfertigt hat? All das soll uns doch das Abendmahl erinnern. Und ist das Abendmahl nicht auch ein Erinnertwerden? Und das freue ich mich jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, unten im kleineren Saal oder auch hier oben. Dann kommen wir doch zusammen als Gotteskinder. Reich, arm, gebildet, weniger gebildet. Und wir kommen zusammen als Gotteskinder, weil er uns in seiner Erlösung uns die Kindschaft geschenkt hat, den Himmel. Die Korinther hatten diesen Erinnern, dieses Abendmahl, hatten sie pervertiert und daraus ein Saufgelage gemacht. Was für eine Tragik. Und deswegen muss Paulus sagen, deswegen lobe ich euch nicht. Aber wisst ihr, das Schöne ist, und das bewegt mich zutiefst, wenn ich das so durchlese, Paulus ermahnt die Korinther, er weist sie zurecht und das in aller Liebe, aber auch in aller Klarheit. Liebe bedeutet, dass ich in aller Klarheit mit einem riesengroßen Herz voll Liebe den Menschen sage, schau, vielleicht läufst du hier falsch. Vielleicht solltest du das ändern. Vielleicht solltest du, wie es Apostel Paulus mit den Korinthern tut, vielleicht solltest du wieder zurückkehren zum lebendigen Gott. Vielleicht solltest du wieder ganz neu Jesus vor Augen haben. Und genau das tut der Apostel Paulus. Er kommt und er macht den Korinthern wieder ganz neu die Gnade Gottes groß. Die Korinther, sie haben so verkehrt gedacht über Männer und Frauen, über Aufgaben von Mann und Frau. Sie haben so verkehrt gedacht über das, wie man sich verhält in der Gemeinde Jesus. Sie haben so verkehrt gedacht, wie man sich verhält beim Abendmahl. Aber nicht nur das, sie haben auch sündig gehandelt. Sie haben sich total daneben benommen. Und zwar nicht so, wie es der Bibel entspricht. Und deswegen kommt Paulus und was tut er? Er macht ihnen von neuem Jesus Christus groß. Ganz neu. Er zeigt ihnen schon die Not, die da ist, aber dann kommt er und er macht ihnen ganz, ganz groß, nämlich Jesus Christus. Er stellt ihnen ganz neu das Werk des Erlösers vor Augen. Das Werk des ewigen Gottes in Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Er macht das Geschehen auf Golgatha wieder neu groß vor ihren Augen. Er zeigt ihnen, was Gott in Jesus getan hat. In ihrem Fehlverhalten. Er zeigt, schau, das solltest du ändern. Wenn ich zum Arzt gehe, dann will ich die Wahrheit und nichts anderes als die Wahrheit und die Wahrheit allein wissen. Wenn ich eine Krankheit habe, nützt es mir nichts, wenn er mich abspeist mit billigen Ausreden. Und so macht es Apostel Paulus, er zeigt den Korinthern ihre Not auf und dann zeigt er ihnen den Ausweg aus dieser Not und dieser Ausweg heißt Jesus Christus und Jesus Christus allein. Der Apostel Paulus, er weiß, wenn diese Korinther wieder in die echte Verbindung und Beziehung kommen mit ihrem Erlöser, dann wird ihr ganzes Leben in Ordnung kommen. Wenn Menschen anfangen wieder mit dem lebendigen Gott, mit Jesus Christus, in ihrem Leben täglich zu leben, zu rechnen, zu handeln, dann kommt alles andere kommt in Ordnung. Es gibt nichts Größeres, wenn man trotz dem Schmutz der eigenen Sünde erkennen darf, dass Jesus mich dennoch vorbehaltlos liebt. Es gibt nichts Größeres, als zu erkennen, trotzdem, dass ich in Sünde gelebt habe, dass mich der Herr Jesus nie aufgegeben hat. Es gibt nichts Größeres, als zu sehen, dass Jesus, obwohl ich so viel falsch gemacht habe, mich nie verlässt. Dass er mich trotz meiner Fehler, meiner Schuld, meiner Sünde, dass er mich zu sich einlädt. Und deswegen kommt der Apostel Paulus und er macht ihnen das Kreuz groß, das Kreuz von Golgatha. Wir kennen das Lied, Gnade tief wie die tiefste See. Gnade fließt von des Kreuzes Höhe. Gnade genügt für die Ewigkeit. Gnade für mich allzeit. Die zweite Strophe heißt es, durch des Heilands Erlösungstat, als er im Sterben für mich bat, hat seine Gnade uns frei gemacht und uns das Heil gebracht. Und deswegen heißt es so wunderschön im Chorus, denn die Gnade, sie genüget mir. Ja, die Gnade genüget mir, denn in meiner Schwachheit erweist sich Gottes Kraft, erweist sich Gottes Kraft. Und genau diese Gnade malt nun der Apostel Paulus den Korinthern vor Augen. Er macht ihnen ganz neu Jesus groß. Und so lesen wir in 1. Korinther 11, ab Vers 23. Er nimmt sie wie ein Papa, nimmt er sie bei der Hand und er führt seine geistlichen Kinder zu Jesus. Und es heißt ja, lasst die Kinder zu mir kommen. Wenn wir wieder neu werden, wie einfach Kinder, die sich nehmen lassen und zum Herrn Jesus führen. Und genau das tut der Apostel Paulus. Und dann lesen wir in 1. Korinther 11, ab Vers 23 bis 26. Wo der Paulus sagt, denn ich habe es von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm, dankte es, brach und sprach, nehmet es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahle, indem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute. Dies tut so oft ihr ihn trinken zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esset und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Paulus entnimmt seine geistlichen Kinder und er geht wieder zurück zum Kreuz. Dorthin, wo wir als Gläubige jeden Tag stehen sollten. Zum Kreuz auf Golgatha. Das Kreuz von Golgatha ist für die Welt ein Ärgernis. Sie können es nicht verstehen. Selbst für Theologen sagen sie, wie kann es sein, dass Gott Blut fordert? Aber Gott hat vor Urzeiten, vor Grundlegung der Welt, hat er beschlossen, dass nur der einzige Weg, um mit der Sünde unseres Planeten fertig zu werden, der Weg ist über das Kreuz von Golgatha. Hier am Kreuz von Golgatha hat Gott die einzige Möglichkeit gesehen, um mit deiner Schuld und mit meiner Schuld fertig zu werden. Um diese Schuld ein für allemal wegzuwischen, wegzutun und im tiefsten Meer zu versenken. Am Kreuz von Golgatha zeigt uns Gott seine größte Liebe. Denn sein Sohn geht für dich und für mich an dieses Kreuz. Und er bezahlt für dich und für mich mit seinem eigenen Blut. Gibt es eine größere Liebe? Gibt es etwas Größeres? Ich kann es nicht begreifen, nicht erfassen, aber es ist eine Tatsache. Hier am Kreuz von Golgatha breitet der lebendige Gott breitet seine Hände aus. Weil er möchte eines, nämlich dich wieder ganz neu an sein Vaterherz drücken. Aber am Kreuz von Golgatha, da sind seine Hände genagelt. Er musste zuerst sterben, um wegen deiner Schuld zu bezahlen. Aber er ist auferstanden und er lebt und er kann heute dich in seine Arme schließen, weil er bezahlt hat am Kreuz von Golgatha. Und deswegen sagt Paulus, ihr lieben Korinther, ihr habt Jesus aus den Augen verloren. Kehrt doch wieder zurück zum Kreuz. Kehrt doch wieder zurück zum Herrn Jesus. Lebt mit ihm. Und deswegen sagt Paulus schon ganz am Anfang des Korintherbriefes, da sagt er, in 1. Korinther 1, Vers 18, da sagt er, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Denen, die verloren gehen, aber für uns, die wir gerettet werden, ist es die Gotteskraft. Ja, weswegen die Gotteskraft? Weil wir wissen, hier am Kreuz von Golgatha hat der lebendige Gott für mich bezahlt. Hier, das Kreuz ist der Ort der Schmach, der Ort der Erniedrigung, der Ort der Schande. Aber gerade hier stirbt Gott selber in Jesus Christus. Und so kommt der Apostel Paulus und er stellt den Korinthern wieder diesen Jesus vor Augen, den sie aus den Augen verloren hatten. Es ist der geschundene Erlöser, der blutgeschlagene Heiland, der leidende Retter. Und hier am Kreuz von Golgatha nimmt der Herr Jesus, Gott selber, unsere Schuld auf sich. Die Konsequenzen der Sünde. Er nimmt sie auf sich und er kann nicht weg von diesem Kreuz, weil er angenagelt ist aus Liebe. Und er stirbt aus Liebe zu dir. Gott selber in Jesus Christus. Gott von Gott verlassen. Wer kann dieses Wunder fassen? Und deswegen sagt auch schon der Prophet Jesaja in Jesaja 53, hinweisend auf den leidenden Heiland, den leidenden Erlöser, den leidenden Gottessohn, den leidenden Messias, sagt er in Jesaja 53, er wurde verachtet und alle mieden ihn. Sie standen unterm Kreuz und spotteten, bist du wirklich Gottes Sohn, so komm herunter? Nein, er wollte oben bleiben wegen dir. Er war voller Schmerzen, voller Leiden, wie einer, dessen Angesicht man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und wir haben ihn verachtet. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft. Von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld. Ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz. Und durch seine Striemen sind wir geheilt. Ja, wie Schafe hatten wir uns alle verirrt. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch auf ihn, auf Jesus, lud der Herr unsere ganze Schuld. Er wurde misshandelt, doch er beugte sich und er machte seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Wie ein Schaf, das vor den Scheren verstummt. So ertrug er alles ohne Widerspruch. Jesus am Kreuz. Und diesen Jesus malt der Apostel Paulus den Korinther wieder neu vor Augen. Paulus weiß, wenn ich Jesus am Kreuz sehe, wenn ich ihn sehe, dass er dort hängt wegen meiner Schuld, wenn ich erkenne, was Jesus für mich getan hat, um mich von dem ewigen Tod zu erlösen, wenn ich in dem Bewusstsein lebe, dass Jesus den Preis bezahlt hat, den ich verdient hätte. Wer dies erkannt hat, der kann nicht mehr in der Sünde leben. Unmöglich. Wir haben oft Jesus aus den Augen verloren und deswegen leben wir in der Sünde. Uns geht es oft wie den Korinthern. Die wussten alles, aber sie waren so beeinflusst von ihrer Kultur, von ihrer Umgebung, beeinflusst vielleicht auch von Freunden, Bekannten und Verwandten, dass sie Jesus aus den Augen verloren haben. Aber wenn ich Jesus jeden Tag vor Augen habe, jeden Tag neu staune über seine Größe, jeden Tag neu staune und niederfalle und sage, Herr, das hast du für mich getan, dann kann und dann will ich nicht mehr in der Sünde leben. Dann hat all das, was Sünde heißt, für mich einen Abschaum. Ich möchte nur eines. Ich möchte nur Jesus. Die Korinther, ich habe schon betont, sie hatten das eine große Problem, nämlich Jesus aus den Augen verloren. Oft kommen wir heute und sagen, ja weißt du, ich habe diesen und jenen Charakter. Wisst ihr, dass ich einen total miserablen Charakter habe? Ja, ist wirklich so. Vor meiner Bekehrung habe ich Leute zusammengeschlagen. Ein Schlag braucht es manchmal, der war K.O. Aber heute würde mir das nicht im Traum einfallen, das zu tun. Vor meiner Bekehrung hatte ich Dinge in meinem Leben, wo ich mich heute zutiefst schäme. Das Problem der Korinther war nicht ihr Charakter. Das Problem der Korinther war nicht ihre sündige Neigung, die haben wir alle. Ohne Jesus sind wir zur schlimmsten Sünde fähig. Das Problem der Korinther war auch nicht ihre Vergangenheit. Ich habe keine gute Vergangenheit gehabt. Aber oft wird es aufgeweist, weißt du, deine Erziehung, dein Elternhaus und so weiter, deine miesen Lebensumstände, kann sein. Aber es ist keine Entschuldigung, so zu leben, wie du lebst. Das große Problem der Korinther war, sie hatten Jesus nicht mehr im Fokus. Sie gingen nicht mehr dankend durchs Leben über dem, was Jesus für sie getan hat. Sie erkannten nicht mehr die unendliche Liebe, die Jesus dazu bewog, sein Leben hinzugeben. Und sie staunten auch nicht mehr über die Sehnsucht, die Gott hat, dich endlich ins Vaterherz zu schließen. Ich kann es ein wenig nachvollziehen, ganz kein wenig, kann ich nachvollziehen, dass man Sehnsucht hat. Unsere Kinder, ja, die sind eines in Kanada, der andere ist in Bolivien. Das ist für mich Katastrophe im Grunde genommen. Ich habe die gerne an meinem Tisch. Wir wollen miteinander Feste feiern, wieder in den Wald gehen und so weiter, miteinander diskutieren. Und jetzt sind sie unterwegs. Aber wisst ihr, wie ich Gott Sehnsucht haben muss nach dir? Er hat Sehnsucht, dich endlich wieder in sein Vaterherz zu schließen. Und ich kann es nicht verstehen, dass Gott selber in Jesus Christus 33 Jahre über diese Erde geht, weg vom Vaterhaus, aus Liebe zu mir und aus Liebe zu dir. Und wir sagen, nein, diesen Jesus will ich nicht haben. Nein, ich kann mein Leben schon gut selber meistern. Und genau das haben die Korinther getan. Sie haben Jesus aus den Augen verloren. Und darum ringt Paulus für seine Korinther. Er ringt für seine geistlichen Kinder. Oh, sie sollten alle schon längst geistlich erwachsen sein. In ihnen sollte schon längst Jesus Gestalt angenommen haben. Sie sollen schon längst verändert sein in Jesu Bild. Habt ihr auch schon euch aufgeregt heute Morgen? Also mir passiert das jeden Tag, öfters. Und dann muss ich immer wieder, Herr Jesus, ich darf dein Kind sein. Ich muss mich nicht aufregen. Herr Jesus, danke dafür, dass auch da mir hilfst. Heute Morgen bin ich aufgestanden, ganz bewusst, habe gesagt, Herr Jesus, meine ganzen Körper, angefangen von den Beinen bis zum Kopf, gehört dir. Meine Gedanken, mein Reden, mein Tun gehört dir. Ich möchte verändert werden in das Bild, Herr Jesus, in das Bild, das du
selber bist, Jesus in mir, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und deswegen kommt Paulus und er schreibt an einer anderen Stelle, schreibt er, in Galater 4,19 schreibt er, meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen erleide, bis dass Jesus Christus in euch Gestalt gewinnt. Paulus wünscht sich nichts sehnlicher, als dass in den Korinthern Jesus Gestalt gewinnt. Dass in dir und mir Jesus immer mehr Gestalt annimmt. Dass dein eigenes Wesen immer mehr in den Hintergrund tritt und Jesus hervorleuchtet. Dass du ein Mann und eine Frau wirst, in ihrem Leben Jesus Christus der Mittelpunkt ist. Dass du ein Mann wirst, eine Frau, ein junger Mann, eine junge Frau, ein Kind, dessen Leben geprägt ist von Jesus Christus. Paulus wünscht sich nichts Sehnlicher, ja, es ist der Wunsch des Heiligen Geistes, dass wir alle überwältigt sind von Jesus Christus. Und dass unser Herz so voll ist von Jesus, dass wir gar nicht anders können. Mit Mund und Werk, mit unserem ganzen Leben, dass wir Jesus ausstrahlen. Wenn die Korinther überwältigt wären von Jesus, dann könnten sie nicht in Sünde leben. Wenn die Korinther Jesus vor Augen hätten, dann hätten sie einfach nur einen Wunsch, Herr Jesus, ich möchte so leben, wie du bist. Wenn die Korinther staunen könnten über der Vergebung ihrer Schuld, dann wären sie voller Dank. Und wisst ihr, wie oft höre ich Kinder Gottes, wie sie jammern, mir geht so schlecht, mich besucht niemand und so weiter und so fort. Weißt du, ich bin so ganz alleine. Staunen wir noch über Gott? Staunen wir noch über seine Liebe? Sind wir voller Dank? Wir haben schon Leute besucht, die waren Bettläger, die konnten sich nicht mehr bewegen. Aber wenn man reinkommt, es ist wieder Himmel auf Erde, weil ihr ganzes Mund ist voller Dank. Dann haben wir Leute besucht, die sind die ganze Zeit nur am Jammern. Und wisst ihr, da gehen wir nach Hause, ist zutiefst innerlich bewegt. Die Korinther, sie haben Jesus aus den Augen verloren. Aber wenn wir Jesus im Fokus haben, dann werden wir plötzlich zufrieden. Wir werden plötzlich dankbar und glücklich. Und wisst ihr, das Schönste ist dann auch, dann haben wir diesen tiefen Wunsch, dass auch andere Menschen mit diesem Jesus in Kontakt kommen. Dass auch andere Menschen diesen Jesus finden, zu Kindern Gottes werden. Endlich Männer und Frauen, die wissen, woher sie kommen, wer sie sind und wohin sie gehen. Dass sie Männer und Frauen werden, die Ja sagen können zu dem, wie Gott sie geschaffen hat. Die in den Spiegel schauen können, Herr Jesus, danke dafür, dass du mich wunderbar gemacht hast. Und wisst ihr, das ist das große Ziel, das der Apostel Paulus hat mit den Versen, die wir gelesen haben. Dass wir wieder ganz neu Jesus vor Augen haben. Und dann kommt aber der Apostel Paulus und er fügt dem allem noch eine Warnung hinzu. Und ich kann dies nicht übergehen. Auch das muss gesagt werden. Und hier redet der Apostel Paulus nicht zu Ungläubigen, er redet zu Kindern Gottes. Nachdem Paulus den Korinthern Jesus so plastisch vor Augen gemalt hat, fügt er seinen Worten eine ernste Warnung zu. Und dies lesen wir nun 1. Korinther 11, von Vers 27 bis 32. Da lesen wir miteinander. Wer also unwürdig dieses Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Paulus erweist, dass wir immer noch einen heiligen Gott haben. Einen Gott, der sich nie geändert hat. Einen Gott, der gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist. Wir lesen über Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Und über diesen Gott lesen wir in Offenbarung Kapitel 4, Vers 8, wo die ganze Engelschar, wo der ganze Himmel ausruft, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Gott der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Also dreimal heilig. Das heißt, er war heilig in der Vergangenheit, er ist heilig heute und er wird auch in alle Ewigkeiten heilig sein. Und dieser Gott ändert sich nicht. Und dieser Gott kann keine Sünde tolerieren. Wir können als sündige Menschen nie in den Himmel kommen. Einzig und allein über das Kreuz von Golgatha, wo der lebendige Gott mit seinem eigenen Leben bezahlt hat. Und diese Menschen, die Korinther, vielleicht du und ich, wenn wir ein Kind Gottes sind, für diese starb der Herr Jesus. Und er hat gesagt, schau einmal, ich male euch Jesus vor Augen, habt ihn vor Augen und dann lebt ihr entsprechend dem, wie Jesus ist. Und dann kommt der Apostel Paulus und er muss ihnen sagen, wenn ihr behauptet, ein Kind Gottes zu sein und gleichzeitig willentlich und bewusst in Sünde lebt, dann hat das Konsequenzen. Der Apostel Paulus sagt, nachdem er ihnen Jesus vor Augen gemalt hat und sagt, wenn ihr vorgebt, ein Kind des Ewigen zu sein, wenn ihr wisst um diesen heiligen Gott, dann könnt ihr nicht unheilige Dinge in eurem Leben tolerieren. Wenn ihr wisst, dass das Blut des Lammes für euch geflossen ist, dann könnt ihr nicht in eurem Leben Dinge praktizieren, die ganz klar Gottes Wort widersprechen. Und deswegen sagt Paulus, es ist eine ganz ernste Warnung. In 1. Korinther 11, 29, denn wer das dennoch tut, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Und er geht sogar weiter und sagt, weil ihr das eben nicht unterscheidet, weil ihr dennoch Jesus vor Augen habt, ihr wisst, ihr seid erlöst durch das Blut des Lammes, euer ganzes Leben gehört ihm und ihr lebt dennoch in Sünde. Da sagt Paulus, 1. Korinther 11, Vers 30 bis 32. Darum sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Also hier will der Paulus uns sagen, es gibt Fälle, wo Menschen bewusst in Sünde leben, Christen bewusst in Sünde leben, dass Gott sie sogar durch Krankheit zurechtbringen möchte. Wenn sie das nicht zulassen, nicht umkehren, kann es sogar so weit kommen, dass sie Gott vor ihrer Zeit wegnimmt. Was für eine ernste Warnung. Und deswegen sagt Paulus, denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet. Das heißt, wenn wir einfach ehrlich werden vom lebendigen Gott und sagen, Herr Jesus, ja, ich habe dich aus den Augen verloren. Ja, Herr Jesus, ich habe in Sünde gelebt, vergib mir und ich möchte mein Leben in Ordnung bringen. Das ist damit gemeint. Wenn wir uns selber richteten, dann würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, sagt er danach, fügt er bei, es kann sein, dass Gott sogar etwas in deinem Leben zulässt, Not, Drangsal, Schwierigkeiten. Ja, weswegen? Weil Gott dich noch viel mehr näher an sein Herz binden möchte. Also hier legt der Apostel Paulus den Korinthern zwei Wege vor. Den einen Weg, den Weg der Sünde. Als Kinder Gottes, ich kann in Sünde leben, aber es hat Konsequenzen. Oder ich kann den anderen Weg wählen, ich habe Jesus vor Augen. Ich lebe eine Beziehung mit ihm. Ich lebe aus der täglichen Vergebung. Ich habe ein Leben, das von Dank übersprudelt, weil ich sehe, was Jesus für mich getan hat am Kreuz. Es ist ein Leben der Hoffnung, ein Leben der Freude über die Erlösung. Es ist ein Leben im Sieg. Und diese zwei Wege zeigt der Apostel Paulus hier den Korinthern auf. Und er stellt ihnen die Frage und sagt, ihr müsst entscheiden, welchen Weg ihr gehen wollt. Aber die Konsequenzen müsst ihr auch berücksichtigen. Entscheiden wir uns richtig. Erwählet den Weg des Lebens. Möge es so sein, dass in unserem Leben immer mehr das zum Vorschein kommt. Und die Frage hier war ja, das Thema war ja, das Ziel des Lebens. Das Ziel des Lebens ist ganz klar. Das Ziel des Lebens ist für uns Christen, dass wir ein Abglanz sind der Herrlichkeit des lebendigen Gottes. Und das schreibt der Apostel Paulus interessanterweise auch gerade den Korinthern. Er sagt in 2. Korinther 2 ab Vers 14. 2. Korinther 2 ab Vers 14. Dort heißt es, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Also Gott möchte, dass wir ein Wohlgeruch sind, hinweisen auf Jesus, dass unser Leben, ob es geglaubt wird oder nicht, aber dass unser Leben einfach ein Hinweis ist auf den Erlöser, auf Jesus Christus. Und dann sagt er da, denn wir sind ein Wohlgeruch des Christus für Gott, unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Das ist das Ziel des Lebens, dass wir Jesus vor Augen haben, dass wir mit ihm leben und dass unser Leben ein Dank ist an das, was Gott getan hat. Und wir ein Wohlgeruch sind, dort, wo uns Gott hingestellt hat. Blühe an dem Ort, wo Gott dich gepflanzt. Amen. Lass uns still werden und beten. Herr Jesus, danke für Golgatha, danke für deine Erlösung, danke für dein teures Blut, danke dafür, dass wir in dir, Herr Jesus, mit Gott versöhnt sein können. Danke, dass keine Anklage mehr ist. Danke, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Danke, dass wir eine Hoffnung haben. Wir wissen, wo wir hingehen. Danke aus tiefstem Herzen. Und Herr Jesus, danke aber auch für deine Ermahnung. Und Herr Jesus, das möchte ich wirklich. Aus tiefstem Herzen, wie es im Lied auch heißt, bei dir, Jesus, möchte ich bleiben, stets auf deinen Wegen gehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deine Wege gehen. O Herr Jesus, hilf mir. Schenk du Gnade wieder neu. Und wenn ich falle oder wenn irgendetwas da ist, dann zeig es mir, dass es bereinigt werden darf und ich in deinem Licht leben darf. Und danke, dass ich wissen darf, wie es heißt in 1. Johannes 1, Vers 9, so wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von all unserer Untugend. Und darüber, Herr Jesus, preisen wir dich und beten dich an. Amen.